Aus heiterem Himmel erkrankte Lars schwer. Doch zum Glück hatte Lars zwei Schwestern, die sich um Lars, um ihn sorgten. Beide Schwestern wandten sich an einen Freund, denn sie hofften, dass dieser Freund Lars helfen konnte. Doch die Hoffnung wurde enttäuscht. Die Hilfe kam nicht, dieser Freund kam nicht. Verzweifelt sorgten sie sich um Lars, so gut sie konnten. Aber leider kam es, wie es kommen musste. Lars verlor den Kampf gegen die Krankheit und verstarb. In den folgenden Tagen kamen viele Leute zu den Schwestern, um diese beiden zu trösten. Auf einmal vernahm eine der Schwestern, dass dieser Freund, an den sie sich gewandt hatten, auf dem Weg zu ihnen war. Dieser Freund, der nicht kam, um zu helfen. Aber ohne zu zögern, machte sich diese eine Schwester auf und ging diesem Freund entgegen. Was dachte wohl die Frau? Machte sie ihm in Gedanken ihm schon Vorwürfe? Hatte sie schon den Satz bereit, mein Bruder ist nun schon seit 4 Tagen tot, du bist ein wenig zu spät? Oder wieso hast du mir nicht geholfen? Oder freute sie sich, dass der Freund kam, um zu trösten? Ich habe euch etwas verschwiegen. Der Mann heißt nicht Lars, sondern Lazarus, 3 Buchstabe, die ich euch verschwiegen habe. Und es ist nicht einfach irgendeine Geschichte, sondern sie steht im Johannesevangelium, Johannes 11, Vers 1 bis 44. Die beiden Schwestern waren Maria und Martha, der Freund, der nicht kam oder erst zu spät, war Jesus. Und die Leute, die kamen, um zu trösten, waren Juden. Ich komme später auf diesen Text noch einmal zurück, weil wir viel von diesem Text oder von dieser Sitte, die man darin sieht, lernen kann. Kurz, wo befinden wir uns in der Serie? Vor 14 Tagen die ersten beiden Zeilen. Wir mahnen aber euch, Brüder, weist zurecht die Unordentlichen. Heute geht es um tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch an der Schwachen. Und nächsten Sonntag, dann der Abschluss der Serie, seid langmütig oder geduldig mit allen. Tröstet die Kleinmütigen. Wie stellt man sich das vor? Trost, wie sieht das aus und wer ist kleinmütig? Das möchte ich nun mit euch anschauen. Trösten könnte man dieses Wort übersetzen und wird es auch gemacht, aber man könnte auch sagen, freundlich zureden, ermutigen, ermahnen, beruhigen, das Aussprechen von Beileid. Das meint eigentlich dieses griechische Wort, das verwendet wird, könnte auch mit den Worten, die ich genannt habe, übersetzt werden. Ihr habt im Wochenflyer wieder eine Übersicht, wo genau dieses Wort vorkommt, also im Griechischen, im Neuen Testament. Und diese Stellen möchte ich wieder mit euch durchgehen, so wie auch das letzte Mal. 1. Korinther 14, Vers 3. Dort nur kurz steht, dass es Propheten waren oder Leute, die Prophetien aussprachen, die diesen Trost praktizieren. In Philipper 2, Vers 1, dort werden wichtige Grundlagen genannt von einer Gemeinde, von einem Zusammenleben in einer Gemeinde. Und dort wird auch dieser Trost genannt. Und dort steht nicht, nur Propheten sollen trösten, sondern es ist eine Grundlage der Gemeinde. Die Gemeinde soll einander trösten. Dann steht es auch in 1. Thessaloniker 2, Vers 11 und die folgenden Verse. Dort sagt Paulus, ich lese ihn gerade vor, wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben. Des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Also hier sehen wir Paulus, Silvanus und Timotheus. Diese drei, die haben einen jeden Einzelnen in Thessalonich getröstet. Wie ein Vater sein Kind trösten würde. Die nächste Stelle ist 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Tröstet die Kleinmütigen. Da sehen wir dann noch später, was das heißt. Kleinmütige, wer ist das? Aber auch hier heißt es nicht nur die Propheten, sondern es heißt untereinander. Also innerhalb der Gemeinde soll getröstet werden. Und jetzt die beiden Lieblingsstellen, die ich zu diesem Wort Trost gefunden habe. Und zwar Johannesevangelium, die Geschichte von Lazarus, wie ich sie vorhin erläutert habe. Ich lese Johannes 11, Vers 19. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Brüder zu trösten. Und als ich mich mit diesem Text befasst habe, bin ich auch auf jüdische Literatur gestoßen. Dort steht nämlich, dass dieser Trostbesuch ein Liebeswerk der Juden war. Es war eine jüdische Sitte. Also als Jude war man verpflichtet zu trösten. Als Jude machte man das so. Wenn jetzt im Beispiel von Lazarus jemand stirbt, dann geht man zu den Hinterbliebenen und tröstet sie. Wie sah dieser Trost aus? Das sagt uns das Johannesevangelium. Und zwar, wie ich gelesen habe, und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Sie sind gekommen. Heute können wir fahren, müssen nicht gehen oder mit dem Esel unterwegs sein. Oder wir können das Fahrrad nehmen oder das Auto oder den öffentlichen Verkehr. Aber was ich spannend finde, die Juden sind gekommen. Sie haben nicht ihr Smartphone gezückt und haben ein WhatsApp geschrieben. Schon das ist manchmal schwierig, oder? Was schreibe ich jemandem, der Trost braucht? Und sie haben auch nicht einen Brief geschrieben. Vielleicht gab es welche, aber das Johannesevangelium nennt uns, sie sind gekommen. Sie haben sich Zeit freigeschaufelt in ihrem Alltag, um einen Besuch zu machen. Sie haben einen Weg, da steht eigentlich, das sind Juden von Jerusalem, die zu ihnen gekommen sind. Sie haben einen Weg auf sich genommen, um zu trösten. Finde ich sehr spannend. Diese jüdische Sitte, dieses Liebeswerk, von dem können wir heute lernen, glaube ich. Es geht dann weiter im Vers 31, dort steht, als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Also wir haben die Situation, sie hocken im Haus, trauen zusammen und auf einmal steht Maria auf und geht aus dem Haus. Und die Juden stehen auf und gehen ihr nach. Und ich habe in dieser jüdischen Literatur herausgefunden, wieso sie auch aufstanden und mit ihr gingen. Denn sie hatten die Philosophie, ein Trauender darf nicht mit dem Schmerz alleine gelassen werden. Wo er hingeht, wir begleiten diesen Trauenden. Finde ich echt spannend. Und ich dachte dann so, wenn ich jetzt trauen würde, manchmal wünschte ich mir vielleicht auch einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen alleine sein, weil das zu meinem Typ passt. Aber manchmal tut es doch auch gut, wenn wir wissen, die wollen mich jetzt nicht mit meinem Schmerz alleine lassen. Diese jüdische Sitte, die hat mir etwas angetan. Die hilft mir im Umgang mit Trost. Wie, das möchte ich euch in einem persönlichen Beispiel jetzt auch erklären. Denn oft, wenn ich von jemandem gehört habe, er muss eine schwierige Situation durchmachen oder hat jemand aus der Familie, der krank ist, dann dachte ich, oh, schlimm, was soll ich bloß sagen? Was soll ich tun? Wenn jemand krank ist, soll ich um Heilung beten? Und was ist, wenn es nicht passiert? Und so viele Fragen. Und plötzlich merkte ich in mir, ich wurde wie ohnmächtig. Und was habe ich getan? Gar nichts. Die vielen Fragen, die machten mich ohnmächtig. Die vielen Fragen, die hatten so viel Macht, dass ich schlussendlich nichts tat. Das ist ein Negativbeispiel. Jetzt noch etwas Positives. Dank der Bachelorarbeit durfte ich mich ja mit diesem Thema befassen. Und als ich die Bachelorarbeit schon abgegeben habe, kam ja das Teenie-Sola, das ich leiten durfte. Wir waren im Wald, haben so ein Spiel gemacht, wurden nass und dreckig, so wie es Jungs halt mögen. Und auf einmal, wir waren schon wieder unterwegs, zurück zum Haus, klingelte mein Telefon. Eine Mutter war dran, eines Jungen, der auch in diesem Lager dabei war. Ich habe abgenommen und sie sagte mir, der Großvater des Jungen ist gestorben. Und ich fragte dann, nahm Anteil und fragte dann auch nach, wie die Beziehung war von dem Jungen zum Großvater. Und sie sagte ihm, das ist es eben. Der Großvater bedeutete diesem Jungen alles. Sie haben so viel zusammen gemacht und er wird erschüttert sein über diese Botschaft. Und sie fragte mich auch, ja, sollen wir warten, bis das Lager vorbei ist? Und ich sagte ihr, nein, er soll es sofort erfahren. Und ich nahm diesen Jungen zu mir. Die anderen gingen mit den anderen Leiter weiter. Und wir setzten uns an den Waldrand und ich sagte ihm, deine Mutter am Telefon und sie musste ja was sagen. Sie hat nicht viel gesagt und der Junge brach in Tränen aus. Doch er sagte ihr, er wolle im Lager bleiben. Und hat dann noch ein bisschen mit der Mutter gesprochen und dann aufgehängt. Und bei mir, was machte es? Wieder viele Fragen. Oh, was soll ich jetzt sagen? Was soll ich machen? Und dann kam mir diese jüdische Sitte in den Sinn. Sie sind einfach gekommen. Im Johannesevangelium lesen wir nichts über Trostworte. Sie sind einfach gekommen. Und wir sind dann zusammen an diesem Waldrand gesessen. Ich habe ihm einfach Zeit gegeben, um zu trauern. Ich fragte ihn, ob ich ihn in den Arm nehmen durfte. Und das hat er sehr geschätzt. Und ich habe nichts gesagt. Und es war so auch beruhigend für mich, denn ich hatte nicht diesen Stress. Was muss ich jetzt sagen oder tun? Ich habe mir auch überlegt, soll ich was sagen von meinem Großvater, der verstorben ist? Ach, ich habe nichts gesagt, denn es ist eine andere Situation. Manchmal kann es treffen, wenn wir was sagen, aber manchmal ist es einfach gut, da zu sein. Ich glaube, das können wir heute lernen. Diese Fragen, was soll ich sagen, was soll ich tun? Oh, und dieses Ohnmächtigwerden. Wegschicken und sagen, ich bin einfach da. Das kann ich. Einfach da sein. Das ist diese jüdische Sitte und die finde ich, die hat heute noch Priorität. Von der können wir heute noch lernen. Wie kann dann dieses Dasein jetzt konkret noch aussehen? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Im Trost können wir auch zusammen unterwegs sein. Vielleicht, wenn ich mein Gegenüber kenne, weiß ich, die geht gerne in die Berge oder ist gerne in der Natur. Das tut gut, einen Spaziergang oder eine Wanderung zu machen. Was mir bei diesem Bild nicht so gefällt, ist, es ist ein Mann und eine Frau. Ich ermutige euch, Männer tröstet die Männer und Frauen tröstet die Frauen, primär. Weil man nimmt so viel Anteil aneinander und da können wir uns auch wie schützen, dass nicht zu viel Gefühl aus dem Mitgefühl wird. Also so ein Spaziergang kann ein praktisches Dasein sein. Und dann können auch Gespräche entstehen. Vielleicht denkst du, Wandern ist nicht meins. Zu mir passt eher ein Wellness. Das ist ein Bild aus dem Bad in Charme. Zusammen Wellnessen gehen, zusammen was unternehmen. Und da ist es, kommt es einfach darauf an, was mag mein Gegenüber? Wie kann ich meinem Gegenüber, das Trost braucht, etwas Gutes tun? Vielleicht sieht es auch anders aus. Vielleicht müssen wir zum Pizzaiolo werden und für unsere Gegenüber, das Trost braucht, etwas zum Mittag vorbereiten und vorbeibringen. Denn wer hat schon Lust, wenn er entmutigt ist, noch zu kochen zu müssen oder putzen zu müssen? Es ist schon sonst immer wieder eine Überwindung. Wir können im Haushalt helfen, da sein. Ich glaube, so es geht noch viel weiter, das sind nur einige Ideen, die ich euch gebe. Aber auch Worte, Gespräche dürfen ihren Platz haben. Ich sage nicht, sagt nichts mehr. Aber ich sage, wenn ihr nicht was zu sagen oder nicht wisst, was ihr sagen soll, seid zumindest einfach da. Oder natürlich doch die geistliche Dimension. Zusammen beten, zusammen in der Bibel lesen, vielleicht zusammen klagen, Klagepsalme lesen und klagen über das, was uns entmutigt. Oder Gott anbeten, den Herzschlag von Jesus, von Gott spüren. Diese Liste ginge noch weiter. Ich möchte euch ermutigen, habt Mut, die Kleinmütigen auf kreative Art und Weise zu ermutigen. Und es braucht nicht immer Worte. Doch wer sind nun diese Kleinmütigen? Oligopsychos, das ist das griechische Wort. Oligo heißt klein. Psychos, merken wir schon was im Deutschen, hat was mit der Psyche zu tun. Also eine kleine Psyche. Die psychische Verfassung ist nicht mehr so optimal. Ein fehlender Lebensmut, würde ich es übersetzen, oder fehlende Lebenskraft, das sind die Kleinmütigen. Und im Neuen Testament kommt dieses Wort, Oligopsychos, nur gerade in dieser Stelle vor. Deshalb können wir vom Begriff selber nicht so viel lernen. Und ich habe dann gesucht in meiner Bachelorarbeit, können wir aus der Situation in Thessaloniki etwas lernen. Und es gibt dann Theologen, die nach meiner Meinung zur Interpretation neigen und dann sagen, ja, es gab dort große Ereignisse. Und das stimmt, das können wir im Brief selber lesen. Und die sagen, trotz diesen großen Ereignissen, dass sie den Heiligen Geist spürten, gab es noch Kleinmütige. Oder es gab Kleinmütige, weil sie verfolgt wurden. Ja, Paulus, Silvanus und Timotheus, das haben wir letztes Mal gehört, wurden aus Thessalonich heraus gebeten oder verfolgt, vertrieben. So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Und sie sagen dann, ja, diese Verfolgung hat angehalten und deshalb gab es Kleinmütige. Waren sie entmutigt im Glauben? Oder andere sagen, ja, es hat Leute gegeben, die sind gestorben und dann haben sie an der Auferstehungskraft gezweifelt und deshalb waren sie kleinmütig. Andere sagten, ja, die Sünde, die hat sie entmutigt und kleinmütig gemacht. Und andere sagen, ja, sie haben dann, nachdem sie den Glauben entdeckt haben, begannen sie wieder zu zweifeln am Glauben. Und das war dieser Kleinmut oder hat diesen Kleinmut ausgelöst. Ein Theolog hat geschrieben, wir wissen die Theolog recht. Für die Thessalonicher wissen wir nicht, was Kleinmut oder weshalb sie kleinmütig wurden. Aber das kann uns ja heute auch egal sein. Die Frage ist, was löst heute Kleinmut aus? Was raubt heute den Christen ihren Lebensmut, ihre Lebensfreude? Ist es Krankheit? Sind es Todesfälle? Beziehungen, die auseinanderbrechen? Scheidungen? Träume, die nicht wahr werden wollen? Vernachlässigung? Was noch? Was raubt den Christen heutzutage den Lebensmut? Was raubt dir deine Lebensfreude? Was raubt dir deinen Lebensmut? Bist du heute Morgen oder in deiner momentanigen Situation kleinmütig? Gibt es was, das dir den Lebensmut raubt, die Lebensfreude raubt? Dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Es wird dann heute auch wieder das Gebetsteam geben. Lass dafür beten. Oder sag es einem Freund, einer Freundin. Hey, diese Situation, die macht mich fertig, die raubt mir meine Freude. Die raubt mir meinen Lebensmut. Ich ermutige dich. Gib Anteil, wenn du Trost brauchst. Erwarte nicht, dass wir deine Gefühle scannen können und merken, ohne dass du es sagst, dass du was brauchst. Manchmal gibt es das und das ist wunderschön. Aber manchmal braucht es dich, dass du sagst, hey, ich brauche deine Hilfe. Bist du heute da und denkst, ich würde gerne jemanden trösten? Dann versuch, Anteil zu nehmen. Und ich ermutige dich, es ist ein Geben und Nehmen. Sprich auch von deinen Situationen, wo du Trost brauchtest. Und vor allem, sprich mehr als nur über belanglose Dinge. Das Wetter zum Beispiel. Frage, fordere heraus, aber überfordere nicht. So viel zu der Zeile, tröste die Kleinmütigen. Nun geht's weiter, nehmt euch an der Schwachen. Was bedeutet das? Wer sind die Schwachen? Wie geht Annahme? Auch hier, nehmt euch an, könnte auch anders übersetzt werden aus dem Griechischen. Es ist ein sich festhalten an jemandem oder etwas, ein Anhangen, ein sich annehmen einer Sache oder einer Person, ein sich bemühen um oder ein helfen. Und hier haben wir 14 Stellen in der Bibel, die genau dieses Wort brauchen. Und auch hier möchte ich einige mit euch anschauen. Ihr habt die Liste wieder im Wochenflyer. Ich gehe da ein bisschen schnell durch, sonst wird es langweilig. 5. Mose 23, Vers 41. Dort steht, denn ich werde mein Schwert schärfen wie ein Blitz und meine Hand wird sich an den Rechtsentscheid halten. Ich werde den Feinden mit rechtsmäßiger Strafe vergelten und denen, die mich hassen, werde ich es vergelten. Ich gehe nicht auf die Vergeltung ein, sondern mehr. Er sagt, ich werde meine Hand an den Rechtsentscheid halten. Ich halte mich am Recht fest und nichts bringt mich davon ab. Ich bleibe daran, ich halte mich daran fest. Ich nehme mich an, das meint dieses Wort in diesem Bezug. Festhalten an. Oder in den Sprüchen, dort wird mehrmals von der Weisheit gesprochen. Haltet euch an der Weisheit fest. Oder auch die Kinder sollen sich an der Weisheit des Vaters festhalten. Oder Kinder sollen sich an den Worten der Eltern festhalten. Also dieses sich annehmen an einer Sache oder an Worten kann es auch sein und meint es oft auch im Alten Testament. In Zephania 1, Vers 6 wird dann davon gesprochen, dass es Leute gibt, die sich nicht am Herrn festhalten. Ein negatives Beispiel. Oder auch in Jesaja 56, Vers 1, 2 und 4, dort geht es dann um den Sabbat, dass man den Sabbat halten soll und daran sich festhalten soll. Man soll es weitermachen und nicht den Sabbat aufgeben, den Sabbat nicht entweihen. Im Neuen Testament, dort gibt es eine Parallelstelle, also im Matthäusevangelium und auch im Lukasevangelium steht davon, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Denn entweder wird der eine hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Was ich hier spannend finde, Annahme, sich annehmen, ist das Gegenteil von verachten. Wenn wir es auf unsere Stelle beziehen, wir sollen also die Schwachen nicht verachten, sondern uns ihnen annehmen. Die nächste Stelle ist der 1. Thessalonicher 5, Vers 14. Die seht ihr hier. Nehmt euch an der Schwachen. Da komme ich gleich darauf zurück. Und noch Titus 1, Vers 9. Dort sollen wir uns am zuverlässigen Wort festhalten, also an der Bibel, am Wort Gottes. Nehmt euch an, beschreibt also, dass sich jemand überzeugt, verbindlich und über längere Zeit in einer Beziehung zu jemandem oder einem Gegenstand also dass er in dieser Beziehung sein soll oder sein sollte. Zusammengefasst im Alten und Neuen Testament, man soll sich am Rechtsentscheid festhalten, oder dieser Mann, der das in dieser Situation geschrieben hat, macht das am Rechtsentscheid, an der Weisheit, an der Worte der Eltern, am Sabbat. Es gab Leute, Könige, die haben sich an Sonne, Mond und Sterne festgehalten. Die waren wichtig für sie. Ein Sklave soll sich an den Herrn halten. Wir sollen uns an die Schwachen halten und an das Wort Gottes. Die Frage, was bedeutet das jetzt für uns heute? Das bedeutet, wir sollen uns auf Augenhöhe den Schwachen annehmen. Und es geht so schnell, dass es ins Ungleichgewicht fällt. Ich, der Starke, helfe nun dem Schwachen. Oder umgekehrt, der Schwache denkt, ah, zum Glück habe ich so einen Starken, der mir schwacher hilft, ich armer. Ganz auf Augenhöhe geht wahrscheinlich nicht, aber wenn wir uns bewusst sind, wir können auch von einem Schwachen lernen oder wir werden nicht überheblich. Das ist so wichtig in dieser Annahme. Und Annahme geht auch, wenn wir selber nicht perfekt sind. Und Annahme, die kostet etwas, nämlich Zeit. Jetzt die Schwachen, was ist damit gemeint? Was denkt ihr, wer sind diese Schwachen? Im Alten und Neuen Testament werden ganz verschiedene Arten von Schwachheit aufgezählt. Und das war auch so ein Aha-Erlebnis im Prozess der Bachelorarbeit. Es meint, Krankheit kann Schwachheit sein. Die allgemein menschliche oder irdische Schwäche wird angesprochen. Gesellschaftliche Unansehnlichkeiten, also die Familie von Gideon zum Beispiel, wurde als Schwache angesehen, weil sie gesellschaftlich nicht so angesehen waren, waren sie Schwache. Es gab politisch Schwache. Die Frauen werden als Schwache, als das schwache Gefäß genannt in der Bibel. Das wäre im Petrusbrief. Und es kann eine Kennzeichnung sein von denjenigen, die gottlos sind, die ohne Gott leben, die von Gott abgefallen sind. Das sind die Schwachen. Da wird dieses Wort in der Bibel gebraucht, so zusammengefasst. Aber wer ist es nun in unserem Vers bei den Thessalonikern? Wer meint Paulus, Silvanus und Timotheus mit die Schwachen? Da gibt es Theologen, die sagen, das sind Leute und beziehen sich damit auf eine Stelle, auch im Thessalonicher Brief 4, Vers 2 bis 8. Da gibt es in Thessalonich Leute, die haben ein Problem mit ihrer Sexualität. Die leben unzüchtig, eine ausschweifende Sexualität. Und damit sind genau diese gemeint. Man soll also diejenigen, die Unzucht leben, die sexuell, im sexuellen Bereich Probleme haben, die soll man annehmen. Und nur die. Ich denke, das greift zu kurz. Aber wer ist es dann? Nach mir spricht nichts dagegen. All diese Fülle, die wir gesehen haben, die in der Bibel angesprochen wird, in dieses Wort Schwache dieses Wort Schwache mit diesen Begriffen zu füllen, also Leute, die körperlich krank sind, das ist so eine Schwäche, oder wirtschaftlich, finanziell, oder auch diese menschliche und irdische Schwäche. Haben wir heutzutage Schwache in unserer Gemeinde? Wenn ja, wer ist es? Und es braucht so viel, dass ein Mensch sich selber eine Schwäche zugesteht. Und noch mehr braucht es, wenn ein Mensch seine Schwäche einem anderen anvertrauen soll. Aber das möchte ich jetzt machen. Denn ich habe es selber erlebt, wenn wir das nicht tun, dann kommen Gefühle auf, kommen Lügen auf, wie ich bin der Einzige mit dieser Schwäche. Ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Und wenn die anderen der Gemeinde das wüssten, dann hätte ich ein Problem. Diese Gedanken, die kenne ich. Und ich möchte euch zwei Beispiele nennen dazu. Als ich Teenager war, so die Pubertät kam, kam auch das Interesse an der Sexualität. Und heutzutage ist die Sexualität nur ein, zwei Mausklicke entfernt. Und mit dem hatte ich zu kämpfen. Pornografie, Selbstbefriedigung. Und das hat mich fertig gemacht. Diese Gefühle, die aufkamen, ich bin der Einzige mit dieser Schwäche. Und trotzdem bist du Jungschar-Hauptleiter oder Jungschar-Leiter, das hat schon früher begonnen. Trotzdem spielst du am Sonntagmorgen im Lobpreis. Wenn die anderen das wüssten, diese Gedanken, diese Lügen, die haben mich sehr entmutigt, sehr viel Kraft auch gekostet. Und dann geht es weiter, ich werde Praktikant der FEG, ich mache eine theologische Ausbildung und immer noch habe ich mit dieser Pornografie zu kämpfen. Und diese Lügen, die kamen noch stärker. Hey, du wirst Pastor, du bist doch nur ein Versager, ein Heuchler. Am Sonntagmorgen stehst du in der Kirche und tust zur Form und dann hast du dieses Problem. Das macht mich fertig. Schon früh wusste ich, ich kann diesen Kampf nicht alleine kämpfen. Ich brauche jemanden, der mich annimmt mit meiner Schwäche. Matthias Künzi war der Erste, dem ich es sagte. Schon als Teenie war ich mit ihm unterwegs, er war mein Mentor. Und er konnte mich nicht befreien von dem. Aber er war mit mir unterwegs. Er nahm sich mir an. Das hat mir so gut getan. Wir haben uns regelmäßig getroffen, gingen spazieren, haben zusammen gesprochen. Er hat für mich gebetet und mich immer wieder ermutigt, gib nicht auf. Und er hat mich auch ermutigt, diese Lüge, du bist der Einzige, nicht zu glauben. Und das hat mir gut getan. Und ich wusste, ich will den Kampf weiterkämpfen. Ich habe es auch meinen Eltern gesagt. Und ich habe auch dann, wenn ich die theologische Ausbildung begonnen habe, noch zuvor habe ich es Werner gesagt. Ich habe gesagt, ich will nicht diese Ausbildung beginnen, ohne dass das der Pastor weiß. Und während dem IGW hatte ich so einen Praxisbegleiter, das war Andi Stalder, auch von dieser Gemeinde. Und auch ihm habe ich es gesagt. Und er hat mich immer wieder ermutigt, wenn Matthias nicht mehr da war. Er war so ein Mentor für mich. Jemand, der mich mit meiner Schwäche annahm, mich immer wieder ermutigte. Und es ist so wie ein Kampf. Ich habe begonnen, diesen Kampf zu kämpfen, immer wieder gegen diese Pornografie. Und habe selber begonnen. Und x-mal habe ich den Kampf verloren. Und das hat mich so entmutigt, dass ich gesagt habe, es geht nicht, ich schaffe es nicht, ich kämpfe nicht mehr. Es ist jetzt einfach so, ich habe diese Schwäche, es geht nicht. Vielleicht muss ich aufhören, vielleicht kann ich nicht mehr Lobpreis leiten, aber ich bringe diese Schwäche nicht weg. Dann hat Matthias gesagt, hey, kämpf weiter. Hat mir das Schwert wieder gegeben und es hat mir wieder geholfen, weiter zu kämpfen. Und das ist Annahme. Das ist, nehmt euch der Schwachen an. Jetzt in Bezug auf die Sexualität. Aber ja, es hilft einfach. Der Schwäche muss immer wieder dieser Kampf angesagt werden. Und ich habe eine Frage, wer will schon von euch alleine kämpfen? Ihr denkt wahrscheinlich niemand. Ich habe aber eine Antwort, ich habe das auch im Wochenflyer. Derjenige will alleine kämpfen, der stolz ist. Und ich war stolz am Anfang, bis ich Matthias gefragt habe. Ich habe gedacht, ich schaffe das doch selber. Der Stolze will alleine kämpfen. Dann viel Vergnügen, wenn du alleine kämpfst. Ich habe noch ein zweites Beispiel, nicht nur eins aus der Vergangenheit. Ein Mentor habe ich noch vergessen. Nochmal zum ersten Beispiel. Und zwar war das Lisa. Ich habe es ihr ziemlich am Anfang gesagt, dass ich Probleme habe in diesem Bereich. Und sie hat mich nicht verurteilt, hat mir aber auch gesagt, hey, das schmerzt mich zu wissen, dass du sowas machst. Und das hat mir so geholfen. Und schlussendlich war das auch der Durchbruch. Und Lisa war für mich in dieser Situation ein starker Mentor. Nun zum zweiten Beispiel, eins von heute. Und zwar, Schwäche habe ich immer noch. Und eine, die man vielleicht von einem Pastor auch nicht erwartet. Ich würde dieser Schwäche sagen, die Beziehung zu Gott hat einen zu geringen Stellenwert. Das ist meine momentane Schwäche, die ich momentan habe. Ich vergesse Gott oft in meinem Alltag als Pastor. So oft lebe ich einfach durch den Tag, bete vor dem Essen, bete vielleicht am Abend noch, lese vielleicht einmal den Tagesvers, manchmal ein bisschen mehr, aber ist das Beziehung? Für mich momentan nicht. Ich fühle mich manchmal leer und das ist so eine Schwäche, mit der ich momentan kämpfe. Und auch hier bin ich froh, wenn ich das Schwert wieder mal fallen lasse, wenn mir jemand sagt, hey, kämpf weiter, such diesen Gott, such diese Beziehung. Und auch hier hilft mir Lisa dabei, weil wir zusammen daran am Kämpfen sind. Aber auch der Hauskreis ist für mich da etwas, das mich immer wieder ermutigt, dran zu bleiben. Zum Schluss möchte ich diese beiden Zeilen, also tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch an der Schwachen, noch in meiner Übersetzung übersetzen. Und zwar, tröstet die Kleinmütigen auf kreative Art und denkt an diese jüdische Sitte. Dasein, nicht nur WhatsApps oder SMS. WhatsApp und SMS ist nicht schlecht, aber manchmal zu wenig. Und nehmt euch an der Schwachen, würde ich so übersetzen, lasst eure Mitchristen ihren Kampf nicht alleine kämpfen. Und das macht für mich Gemeinde aus. Ich wünsche mir, dass wir nicht nur Gemeinde sind, weil wir uns am Sonntagmorgen treffen oder den gleichen Gott haben, sondern dass wir Gemeinde sind und uns gegenseitig gut tun. Gut tun heißt füreinander da sein, einander helfen, Gott näher zu kommen. Und ich wünsche mir, dass wir in der FEG Düdingen füreinander da sind. Ich bete noch. Danke, Vater, weißt du, wo wir gerade stehen? Ob wir kleinmütig sind, ist die Lebensmut fehlt, die Lebensfreude fehlt. Ob wir Trost brauchen oder ob wir Wette Trost spenden. Mit welcher Schwäche, wo wir gerade am Kämpfen sind, wegen Glaube. Da gibt es nicht eine Menge, die keine Schwäche hat. Und wenn wir die Schwäche noch nicht kennen, bitten wir, dass du unsere Augen auftust für die blinden Flecken, für die Schwächen, die wir haben. Und Heilige Geist, ich bitte dich, dass du uns überführst, vielleicht auch gerade im Abendmahl, dass du zu uns redest. Und ich bitte, dass in deinem Namen der Feind muss weichen. Der Feind, der lügt und sagt, hey, du bist doch eigentlich noch gut. Du hast doch gar keine Schwäche. Oder der Feind, der lügt und sagt, du bist der Einzige, du musst es verstecken. Wegen dir, von der Gemeinde das wüsste. Das weisen wir alles weg, Vater, in deinem Namen. Ich bitte dich, dass du unser Herz bewegst. Und dass wir aus Gemeinde, aus effigen Dinge füreinander da sind. Dass wir kreative Ideen dürfen haben, wie wir füreinander da sind. Du bist gut, ich erhebe deinen Namen. Über deine Gemeinde, gang du uns voran. Und leite uns. Danke vielmals. Amen.